habe ich auf Berlin für etwa, wie viel sind es, 3-4 Tage. Und wir hatten eine super Zeit miteinander. Und das Thema war, wie schon gesagt, God is not dead. Und wir haben es mit dem auseinandergesetzt. Und dann haben sie mich nachher gefragt, ob ich heute Predigt machen würde. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin nervös. weil ich habe schon mal, bin auch schon davor gestanden, aber dann meistens mit irgendjemand anderem noch zusammen oder so. Und mal allein davor zu stehen, das macht mir schon ein bisschen Angst. Aber wegen dem habt ihr vielleicht ein bisschen Geduld mit mir. Ja. Genau. Ich möchte euch gerne... Also zuerst mal anfangen mit dem Titel, God is not dead. Das ist eigentlich eine Verneinung, oder? Eine Verneinung von etwas bedeutet gleichzeitig immer eine Bejahung von etwas anderem. Wegen dem bin ich hergehockt an meinen Kompi, ich bin nicht so begabt und habe wegen dem lang gehabt, um das zu konstruieren. Oder? Ist nur auf meinen Kompi gegangen? Ne? Um das zu konstruieren. Also, God is not dead. Heisst auch, God is alive. Und um da geht es heute. Gott lebt. Und für das will ich auf Gottes Plan eingehen. Und für das müssen wir ganz, ganz zurück an den Anfang. Jetzt, am Anfang will ich euch vielleicht ein bisschen belagern mit Bibelversen aus der Schöpfungsgeschichte, aber die sind völlig essentiell für das, was ich sagen und euch heute weitergeben will. Genesis 2, Vers 7 bis 9 steht: Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Wie ihr gesehen habt, habe ich alle Sachen immer durchgehend durch die ganze Input, die um Leben gehen, blau gefärbt. Also schon da, Gott schafft den Mensch, Gott schafft Leben, ganz am Anfang. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Also, ich habe irgendwie lange das Gefühl gehabt, der Garten Eden, das Paradies, das ist nicht auf dieser Welt. Ich habe mir das so erträumt, das ist irgendwo in der Wolke oder keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen, aber irgendwo muss das ja sein, oder? Aber wir haben herausgefunden, das ist da, bei uns, nämlich genau da. nimmt man an, man weiß es natürlich nicht ganz genau. Also ich könnte jetzt nicht heute Nachmittag dort herfliegen und den dort finden, aber es steht in der Bibel, es steht von vier Flüssen, die im Garten entspringen. Das sind die vier Flüsse, die wir darauf sehen, dass man nimmt an, er ist etwa im Gebiet vom heutigen Irak ungefähr, oder? Also der Garten war auf dieser Welt gewesen. Genau. Und jetzt wird es wichtig. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. Gott der Herr brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihm: Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Also zusammengefasst, ich habe es da noch versucht, grafisch darzustellen. Zwei Bäume in dem Garten, in der Mitte, die Gott besonders hervorhebt. Erste, Baum von der Erkenntnis. Baum, der wo am Menschen Erkenntnis verleiht, zwischen Gut und Böse unterscheiden. Das ist der eine Baum. Der zweite Baum, der Baum des Lebens. Und Gott sagt, hey Mensch, lass, du darfst von allem essen, von allen Früchten im Garten essen, nur nicht vom Baum von der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Also er sagt schon da, ganz klar, wenn ihr von dem Baum esset, müsst ihr sterben. Was bedeutet das? Der Mensch hat bis dahin nicht müssen sterben. Er hat, also was hat er gehabt? Ewiges Leben. Im Garten Eden mit Gott zusammen. Ob jetzt das physisch, psychisch, ob der Mensch jetzt nie gealtert ist, das wissen wir ja nicht. Aber ich stelle mir das so vor, der Mensch ist nicht gealtert, er ist immer mit Gott zusammen gewesen. Also er hat ewiges Leben gehabt, in dem Garten mit Gott. Die zwei Bäume sind mega wichtig, vergessen die nicht. Für die Und dann kommt das, wo wir alle kennen. Muss ich jetzt gar nicht mehr lange erzählen, ihr wisst es alle. Schlange. Die Schlange, danke Fabian. Die Schlange verführt den Menschen, oder? Dass sie von dem Baum von der Erkenntnis essen. Und nachher steht das, in Genesis 3, Vers 7 bis 9. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? So ab dem Moment, wo der Mensch von dem Baum gegessen hat, ist etwas ins Leben des Menschen gekommen, was es vorher nicht gegeben hat, was vorher keine Macht gehabt hat. Nämlich die Sünde. Die Frage ist, was ist Sünde? Eine Lüge? Ein Mord? Ja, ja, das wissen wir alle. Das ist Sünde. Das sind Sünden. Was ist Sünde wirklich? Sünde trennt. Sünde trennt immer. Sünde trennt mich von Gott. Sünde trennt mich von Gott. Wenn wir zurückdenken an Garten Eden, ab dem Moment, wo der Mensch von dem Baum gegessen hat er sich von Gott versteckt. Vorher hat er sich von Gott nicht verstecken müssen, aber ab dem Moment hat er es müssen. Oder? Er hat sich geschämt. Sünde trennt mich von anderen Menschen. Ab dem Moment, wo sie vom Baum gegessen haben sie gecheckt, dass sie nackt sind. Also ich finde es schon sinnvoll, dass wir jetzt nicht nackt sind, aber dort hat es... Das ist zum Zeichen, ab dem Moment haben sie sich voneinander geschämt. Eine Trennung war da gewesen, zwischen Menschen. Und als drittes trennt die Sünde mich selber. Also die Sünde trennt mich selber. Wenn ich eine Sünde mache, dann habe ich auch ein schlechtes Gewissen und bin mit mir nicht im Reinen. Sag das eine Lüge, ein böses Wort, irgendeine Form von Sünde, das trennt uns. Wenn ich schlecht rede über meinen Freund, trennt mich das von ihm. Sünde trennt immer. Das ist Sünde. Sünde trennt. Jetzt gehen wir weiter. Genesis 3. Dann sagte Gott, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und was schlecht ist. Es darf nicht sein, dass er auch noch vom Baum des Lebens ist. Sonst wird er ewig leben. So trieb Gott, der Herr, den Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Cheruben und das flammende Schwert als Wächter auf. Niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen können. Also Gott sagt ab dem Moment, okay, der Mensch hat davon gegessen, von dem Baum. Wenn er jetzt noch vom Lebensbaum, von dem anderen, zweiten wichtigen Baum ist, wird er ewig leben. Und ganz spannend ist, er ist geworden wie wir und weiß, was gut und was schlecht ist. Und diese Verantwortung darf der Mensch nicht haben, jetzt ewig zu leben. Und ich glaube, da stimmen wir Gott schon zu. Es ist gut, dort, in dieser Situation. Und ganz spannend ist jetzt auch noch, aber da könnt ihr mal für euch noch nachdenken, wieso hat Gott den Baum von der Erkenntnis, den zweiten Baum, überhaupt in den Garten gestellt? Er hätte ihn ja einhaken können, ein Käfig drum machen, oder er ist Gott, er hätte den Baum nicht mal pflanzen müssen. Wäre doch auch möglich gewesen. Dann hat der Mensch und Gott ewig zusammengelebt, so wie es Gott von Anfang an gedacht hat. Aber Gott hat es nicht gemacht. Gott hat den Baum im Garten da. Und wisst ihr wieso? Ich bin überzeugt, dass ihr da, weil er am Menschen von Anfang an den freien Willen gelassen hat, zu sagen, ja, ich will, Herr, oder nein, ich will nicht. Das ist Gottes. Ich bin überzeugt, Gott lässt uns den freien Willen. Er hat uns nicht zwingen zu etwas. Weil, sind wir ehrlich, immer wenn wir gezwungen werden zu etwas, sind wir nicht mit dem Herz dabei. Ich muss eins zurück. Dann ist das Alte Testament gekommen. Und die Trennung, Mensch-Gott, ist die ganze Zeit vorhanden gewesen. Die Menschen haben alles gemacht, um irgendwie zu Gott zu gehen. Und Gott hat auch noch geredet. Es ist nicht so, dass Gott einfach nicht mehr herum war. Gott hat geredet. Aber er hat mit Ausgewählten geredet, mit dem Mose geredet, mit dem David, mit dem Salomo. Oder? Und immer an bestimmten Orten. Und die Menschen haben eine räumliche Trennung zu Gott geschaffen. Wir haben auch mal einen Input gehört, schon vor langer Zeit mal über die Stiftshütte. Man konnte zu Gott einmal im Jahr, irgendjemand mal, oder irgendein Hohepriester. Wenn wir selber gegangen wären, wären wir einfach tot umgekehrt, weil Gott so mächtig war. Und der Mensch hat alles müssen machen, um zu Gott zu kommen. Zum Beispiel Opferung am Altar. Das war eine Möglichkeit, um vor Gott zu kommen. Um für die Sünden etwas zu geben. Und es gibt immer noch Menschen, ganz viele Menschen auf der Welt, die heute noch so leben, die etwas verdienen müssen, die sich verdienen können, vor Gott zu kommen. Aber Gott hat das nicht wollen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das vorher ist auch wichtig, aber jetzt kommt das Allerwichtigste. Nämlich die Person. Jesus ist auf die Welt gekommen. Und das finde ich ganz der erste spannende Punkt. Gott kommt zu uns. Nicht umgekehrt. Er hat nicht gesagt, weißt du, ihr habt einfach, sorry, also wirklich Scheiß bauen. Ich warte da, ihr kommt da und entschuldigt euch und dann ist wieder alles gut. Hätte er auch machen können? Hat er nicht. Er hat gesagt, hey, ich komme zu euch. Und Jesus ist aus verschiedenen Gründen auf die Welt gekommen. Ich glaube, ein wichtiger Grund war, Jesus hat Gottes Wesen gezeigt, sodass es wir verstehen können. Ich glaube, Gott hat von Anfang an mit Bildern geschafft, weil wir als Menschen Gott gar nicht begreifen können in seiner Größe, in seiner Liebe. Das ist gar nicht möglich. Wegen dem hat Gott das geschickt, was wir begreifen können. Ein Mensch. Weil Menschen können wir begreifen. Aber Gott als Mensch, oder? Also ich habe das Gefühl, Jesus hat Gottes Wesen gezeigt, sodass wir es verstehen können. Jesus hat Gott als Vater vorgestellt. Im Alten Testament war Gott immer Herr. Herr, Herr. Noch ganz viele andere Ausdrücke, aber nicht Vater. Und Jesus kommt und macht Gott zum Vater. Und dann kommt das Wichtigste. Jesus ist auf die Welt gekommen. Er hat auf dieser Welt gelebt. Er war ein Mensch wie auch wir. Er ist versucht worden. Er hat gekämpft. Er hat gebetet. Er hat gebrüllt. Und schlussendlich ist er demütigt worden, erniedrigt worden, gefoltert worden und am Kreuz für uns gestorben. Jesus hat in dem Moment alles auf sich genommen, wo uns von Anfang an von Gott getrennt hat. Nämlich jede Sünde von dieser Welt hat Jesus in dem Moment auf sich genommen. Jesus ist gestorben, damit wir leben können. Jesus ist die Erfüllung von Gottes Plan. Von Anfang an. Er ist die Erfüllung von dem, von Gottes Gedanken. Also sind wir ehrlich, mit Jesus steht und fällt alles. Und ich finde, die Bibelstelle sagt das ganz gut aus. Der Thomas fragt, ja, Jesus, was ist der Weg? Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst, oder? Und Jesus antwortet, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ich finde, die Bibelstelle sagt alles aus, was ich gerade vorher gesagt habe. Einerseits sagt es aus, hey, ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Und ich bin die Wahrheit. Erinnert euch noch am Anfang, es ist ja noch nicht so lange her, oder? An den Lebensbaum. Gott sagt ja, wir stellen zwei Cherubim, ich weiß nicht genau, was das sind, ob das Engel sind oder so, um den Lebensbaum zu bewachen. Ich habe mir das so vorgestellt, oder? Zwei Schwerter. Wo der Baum, der sagt, hey, zu dem Baum geht niemand mehr. Und Gott sagt, niemand sollte je zum Baum des Lebens gelangen können. Schaut mal das Schwert an. Jesus ist der Lebensbaum, wo Gott wieder aufgemacht hat für uns alle. Er ist der Weg. Und Jesus hat gezeigt, dass er Leben ist. Einerseits durch all seine Wunder, aber Jesus sagt, das sind die geringeren Wunder. Aber er hat die Leute physisch geheilt, oder? Er hat die Leute wieder gesund gemacht. Wie im Paradies, hat es keine Krankheit und Tod gegeben. Und Jesus zeigt, hey, auf der ich bin Gott. Wo Gott ist, gibt es keine Krankheit und keinen Tod. Und wegen dem hat er Leute geheilt, um zu zeigen, so ist Gott, oder? Er hat die Leute auferstehen und schlussendlich ist er selber auferstanden. Das war die absolute Endform von dieser Idee. Er ist selber auferstanden. Aber das viel wichtigere Leben, wo Jesus schenkt, ist das ewige Leben. Die Wunder sind auch cool gewesen. Sind wir ehrlich? Ich wäre gerne dabei gewesen, oder? Aber das wichtige Leben, das Jesus schenkt, ist das ewige Leben. Das Leben, das Gott von Anfang an für uns gedacht hat. Und durch seinen Tod geht das wieder in Erfüllung. Und ich glaube, es steht und fällt alles mit der Person Jesus. Wenn Jesus der ist, was er sagt. Also, als ich an den Input hergekommen bin, wenn ich mir vorstelle, ich bin hergekommen, habe das von Anfang an gelesen, die Schöpfungsgeschichte, ich habe sie ja gekannt und alles. Aber als ich mich richtig mit auseinandergesetzt habe, ist mir klar geworden, was für einen genialen Gedanken Gott von Anfang an gehabt hat. Es geht alles in sich auf. Es geht auf. Und ich ermutige euch, leset selber nach. Weil es ist unglaublich, was Gott denkt hat für uns. Es ist wirklich krass. Ich habe keine Lücke gefunden. Und immer wieder bin ich auf etwas gestoßen und dachte, ah, Jesus ist der Leben. Wow, er ist echt ein Lebensbaum. Kann das sein und so? Nachgeschaut, das macht echt voll Sinn. Kein Gang zum Lebensbaum. Zuerst und nachher, ihr habt den Weg. Jesus ist der Weg. Und jetzt wird es noch ganz wichtig. Jesus hat nämlich gewusst, dass alles mit ihm steht und fällt. Er hat das genau gewusst. Er hat gewusst, wer er ist. Aber es ist ihm wichtig, dass die Leute wissen, wer er ist. Und wegen dem hat er seine Jünger gefragt. Er hat gefragt, als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragt er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn, also mich? Die Jünger gaben zur Antwort, ja, also die einen halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes. Die anderen halten dich für den wiederkommenen Elia. Und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer von den alten Propheten. Und jetzt wird es spannend. Das ist eigentlich im Sinn von, ja, ist mir also schön, was die anderen denken. Was denkt ihr? Und ihr wollt Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagt Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. So, Jesus fragt, für wer haltest du mich? Es ist mir eigentlich egal, was die anderen denken, aber ihr, die seit 3 Jahren mit mir unterwegs sind, mich genau kennen, wissen, ob ich gesündigt habe oder nicht. Jesus hat keine Sünde gemacht und wer wüsste das besser als seine Jünger? Und das ist ihm wichtig gewesen. Was denken sie von ihm? Was ist uns wichtiger? Was irgendwelche Menschen bei uns denken, die wir gar nicht richtig kennen, oder was unsere besten Freunde bei uns denken? Das, was die besten Freunde bei uns denken, weil das sind die Leute, die uns wirklich kennen und wirklich lieben. Und wegen dem fragt Jesus, sie, für wen haltet ihr mich? Und wenn doch jemand würde sagen, ja los, also Jesus, ich bin jetzt schon lange mit dir unterwegs und einfach, es ist schön, was du erzählst, aber einfach nicht. Ich kann das nicht glauben. Sagt er nicht. Petrus sagt, und das finde ich so spannend, ich glaube, du bist Christus. Der Sohn vom, und jetzt kommt es, lebendigen Gott. Nicht vom toten Gott, nicht vom nicht existierenden Gott, nicht vom Gott, der keine Macht hat, vom lebendigen Gott. Und ihr seht, ich habe das Wort wieder blau gefärbt, weil es zieht sich durch die ganze Bibel. Leben, Gott ist Leben. Und das fragt Jesus jeden Mensch. Wer bin ich? Oder? Und zum Schluss noch um Gottes Plan zurückzukommen. Das ist jetzt eigentlich, sind wir ehrlich, mega, es ist gigantisch, oder? Es geht von Anfang von der Menschheit bis zum Schluss, bis zum heutigen Tag. Weil in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist ja der Vorhang zerrissen, ist die Trennung weg. Das heisst nicht, dass Sünde nicht mehr existiert. Wir sündigen jeden Tag noch, ich sage jeden Tag, wo ich am Ende vom Tag denke, hey Jan, was läuft mit dir? Hast du jetzt das gerade gesagt? Das wäre so nicht nötig gewesen. Manchmal ist es ein kleines, böses Wort. Manchmal ist es eine Lüge. Manchmal Schlimmeres. Sünde existiert. Aber in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, er ist für alles, für all die Sünden gestorben, die wir je gemacht haben, je werden machen. Wir können nichts machen, und das ist ganz wichtig, wir können nichts machen, um uns Gottes Liebe zu verdienen. Und wir haben immer das Gefühl, wir müssen sie uns erkaufen, wir müssen sie uns erkämpfen. Aber in dem Moment, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, hat er alles auf sich genommen. Und da hat mir mein Bruder, der leider nicht mehr ist im Moment. Also er ist in Australien. Nicht, dass er etwas Schlimmeres meint. Er ist in Australien. Ich kann mit ihm telefonieren und alles. Aber er hat mir mal gesagt, Jan, der Kampf ist schon gekämpft. Du musst nicht mehr kämpfen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Timo, so, nein. Und ich so, ja, aber nein. Ich könnte das noch immer so weitermachen, aber nein. Der Kampf ist gekämpft. Wir sind frei. Weil ich glaube, dass Leben Freiheit ist. Und das ist das, was ich euch, vier und allen anderen da hier weitergeben will. Leben heisst Freiheit. Und in dieser dürfen wir leben, jeder von uns, wir müssen nichts machen. Nichts. Weil diese Sünde keine Macht mehr über uns hat. Und mein Schlusssatz, ich hoffe, ich kann ihn jetzt richtig sagen. Ich habe wirklich gestern noch eine Sprache mit meiner Freundin darüber geredet und habe es noch aufgenommen, dass ich den nicht vergesse. Aber ich habe ihn jetzt wirklich, ich glaube, ich habe ihn vergessen, aber ich probiere es trotzdem. Also, wenn Gott so einen unglaublichen Plan hat für die ganze Menschheit über tausende von Jahren hinweg. Wenn er so einen genialen Gedanken hat und so viele Menschen mit dem für den Gott. Wenn Gott so einen genialen Plan hat für die ganze Menschheit über tausende von Jahren hinweg, wieso sollen wir, wieso sollst du, Noah, Silas, Fabienne, Nathalie, alle anderen, wieso sollst du ihm nicht zutrauen, dass er auch einen Plan für dein Leben hat? Und mit dem wollte ich aufhören. Danke vielmals.